Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Musiksalon, der heute dem Schaffen eines halb vergessenen Meisters der Richard Strauss-Zeit gewidmet ist, Ermanno Wolf Ferrari. Zur Unzeit, scheint es, hat er zumindest in den Augen der Musikgeschichtsschreibung zur Freude des Opernpublikums musikalische Komödien, noch dazu im venezianischen Ambiente des Carlo Goldoni, komponiert. Susannes Geheimnis, eine spritzige Lustspiel-Ouvertüre aus dem Jahr 1909. Der Komponist Ermanno Wolf Ferrari, er hat seinen Namen zeitlebens ohne Bindestrich geschrieben, stammte halb aus Deutschland, halb aus Italien. Der Vater, ein hochbegabter Künstler, Maler, der hervorragende Kopien alter Meister anfertigen konnte, die Mutter aus Norditalien, hochmusikalisch. Musik wäre auch die Passion des Herrn Papa gewesen. Aber die Familie hatte nicht Platz und konnte sich's auch nicht leisten für ein Klavier. Also wurde es die andere der schönen Künste. Interessanterweise hätte auch Ermanno Wolf Ferrari zunächst einmal Kunst studieren sollen, hat es auch studiert, war ein ungeheuer begabter Zeichner, aber es zog ihn zur Musik. Die Grundbegriffe der Harmonielehre und des Kontrapunkts hat er sich selbst beigebracht. Er war immer frech genug zu meinen, er könne fast alles selbst erledigen. Und als er dann die Aufnahmeprüfung auf die Musikakademie beim strengen Josef Reinberger geschafft hatte, da konnte er gleich die ersten Klassen überspringen und war sofort Kompositionsstudent. Schon ganz am Beginn seiner Studienzeit hat Wolf Ferrari als aufmüpfiger Student, der er war, eine Serenade komponiert. Inmitten ein liedhaftes Andante, das schon den Vokalkomponisten verrät und die melodische Begabung dieses jungen Mannes. Mittendrin gibt es ein paar dramatisch aufbegehrende Momente, da blenden wir uns jetzt ein und merken, wie raffiniert Wolf Ferrari nach spannenden, fast irritierenden, jähen Wechsel zwischen Dur und Moll zurückwechselt in seine Anfangsmelodie, die er ganz zart umspielt. Bleiben wir noch ein wenig beim Instrumentalkomponisten Ermanno Wolf Ferrari. Seine Kunst der geschmeidigen melodischen Entwicklung, auch oft aus unterschiedlichsten Versatzstücken zusammengesetzt, lässt sich an einem anderen Frühwerk, dem Klaviertrio Opus 5, wunderbar studieren. Die schönste Melodie in der Themenaufstellung des ersten Satzes, sie wächst aus tänzerischen, scheinbar leichtfertigen Rhythmen heraus. Thank you. Das ist doch schon ein bisschen wie eine Opernszene in kammermusikalischem Gewand. Verschiedene Figuren, verschiedene unterschiedliche Persönlichkeiten, die sich dann doch irgendwie zu einem größeren Gesang vereinen oder die einem von innen zuhören, wie der gerade eine kleine Arie singt. Jedenfalls entpuppt sich das dramatische, das dramaturgische Talent dieses Komponisten Ermanno Wolf Ferrari auch in der Kammermusik. Und da wagt er zum Teil auch schon als junger Meister theatralische Überrumpelungseffekte. Hören wir den Beginn des zweiten Klaviertrios. Das beginnt ganz zart mit einer Klaviereinleitung, die ziemlich verträumt ist und wo man eine ganz andere Weiterführung erwartet als die, die dann kommt. Eine ganz wilde, ungestüme, ja, tragische Wendung tritt da plötzlich ein durch den Eintritt der anderen Instrumente. Und es dauert erst, bis die Musik Tritt fasst. Mehr als 7 Minuten nimmt der ganze Ablauf dieser Entwicklung Raum in einem Kammermusikstück, dessen erster Satz insgesamt fast 20 Minuten dauert. Also symphonische Ausmaße, wenn man so will, oder eben eine Opernszene, eine dramatische Entwicklung, halt nur von 3 Instrumenten erzählt. Eine Szene, die im Sonnenlicht beginnt wie eine nette Serenadenmusik und die dann gleich übergeht in hochromantische Seelenbespiegelung. Wie gesagt, Wolf Ferrari war zuallererst einmal Musikdramatiker. Und mit dem Komponieren von Kammermusik war es nach einem Streichquintett und 2 Violinsonaten dann auch bald vorbei. Die ehrgeizige erste Oper hieß Iris, hatte aber interessanterweise keine Chance dafür. 1902 Cenerentola, ein Titel, den schon Rossini das große Vorbild gewählt hat, das Aschenbrödel. Das wurde ein Riesenerfolg. Noch nicht bei der eigentlichen Uraufführung in italienischer Sprache in Venedig, aber dann in München. Es war immer so, dass der halb deutsche, halb italienische Wolf Ferrari zunächst einmal in Deutschland Riesenerfolge feiern konnte. Und die Cenerentola als Aschenbrödel, die hat seinen Ruhm als Opernkomponist wirklich begründet. Es hat sich sofort ein Verleger gefunden, der Wiener Verleger Weinberger, hat die ersten Opern über die Jahre hin verlegt. Und es war eigentlich von diesem Moment an klar, dass Wolf Ferrari ein Meister der musikalischen Komödie gewesen ist. Wobei Rossini, das eine große Vorbild, dessen Barbier von Sevilla er schon als Zwölfjähriger lieben gelernt hatte, im Inneren der musikalischen Seele des Komponisten bekämpft wurde von dem anderen großen Vorbild. Natürlich, wie könnte es anders sein? Richard Wagner. Auch ein Teenager-Erlebnis, ganz jung schon, ist er nach Bayreuth gekommen und hat den Tristan erlebt, von dem er zunächst überhaupt nichts verstanden hat, aber dessen Musik ihm durch Mark und Bein gegangen ist und ihn auch entscheidend geprägt hat. Sein Herz hat immer für die Stadt Venedig geschlagen und es waren die venezianischen Komödien des Carlo Goldoni, die seine wichtigsten Opernvorlagen, zumindest in den ersten Jahren, gewesen sind. Der 26-Jährige ist denn auch in Venedig zum Direktor des Konservatoriums auf Lebenszeit ernannt worden. Also mit der Lebenszeit war es dann nicht weit her, denn es gab den Ersten Weltkrieg. Die entscheidende Zäsur, nicht nur, aber auch im Leben von Ermanno Wolf Ferrari. Wie gesagt, halb Deutscher, halb Italiener musste er erleben, dass seine beiden Nationen sich feindlich gegenübergestanden sind. Er musste sich also zumindest zeitweilig entscheiden. Aber da war es bei den ersten Opernerfolgen noch eine Zeit bis dahin. 1903 kamen die neugierigen Frauen Le Donne Curiose heraus, wiederum in München. Erst 1912, dann zum ersten Mal auf Italienisch, und zwar nicht in Italien, sondern in New York an der Metropolitan Opera, erst 1913, aber dann auch mit Riesenerfolg in Mailand. 1906 die vier Grobiane, natürlich auch auf Deutsch, zuerst einmal unter Hans Knappertsbusch uraufgeführt, im venezianischen Dialekt komponiert ursprünglich nach Goldonis Quattro Rusteghi. Wenn man es genau nimmt, dann war es Ermanno Wolf Ferrari, der lange vor Rosenkavalier und Ariadne von Richard Strauss eine Gegenwelt zum gewichtigen Musikdrama in der Wagner-Nachfolge entworfen hat. Was dazu geführt hat, dass ihn die Wortführer der damals ja bereits aufkeimenden musikalischen Avantgarde als schrecklich reaktionären Komponisten gebrandmarkt haben. Das war aber ziemlich egal, denn beim Publikum und bei den Intendanten war Wolf Ferrari zumindest in den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg und dann auch noch in der Zwischenkriegszeit höchst erfolgreich. Die symphonischen Zwischenspiele seiner Opern, mehrheitlich abgeleitet von Arien und Ensembles, waren bald auch sozusagen Wunschkonzertnummern. Und in den Ensemblesätzen, da hat sich Wolf Ferrari wirklich entpuppt als gelehriger Schüler nicht nur Rossinis, sondern natürlich auch des großen Giuseppe Verdi, den er übrigens als Jugendlicher noch kennenlernen durfte. Hören wir, wie wunderbar er die einzelnen Charaktere gegeneinander absetzt, auch wenn sie gleichzeitig singen. Das hat schon sehr viel mit den feinsinnigen Ensembles in Verdis letzter Oper Falstaff zu tun.
Und somit, wohin werden heute Abend wir gehen?
Nach Hause.
Und die Signora?
Nach Hause.
Ach, richtig, es ist ja heute ein Kränzchen.
Jawohl, im Bette.
Im Bette? Um wie viel Uhr?
Um 6.
Ich glaub, der Mensch darf ab mich.
Ja, ganz gewiss.
Hey!
Was? Ist die Leute los? Was muss ich jetzt? Was ist
Ausschnitt aus dem ersten Akt der Vier Grobiane, Quattro Rusteghi. Ein Stück, das auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch in Italien und Deutschland, im deutschen Sprachraum, auf den Bühnen immer wieder zu erleben war, unter anderem auch an der Volksoper Wien, jeweils in der Landessprache, also in Mutter- oder Vatersprache von Wolf Ferrari, der ja immer beide Versionen selbst hergestellt hat. Die Buffo-Opern, die komischen Opern, haben seinen Ruhm begründet, aber er hat sich auch, und für die Zeitgenossen tönte dann das eigentlich sehr aktuell, weil etwa auch an Puccini orientiert oder an Mascagni und Leon Cavallo, im veristischen Stil versucht. Er hat tragische Opern komponiert, eine Musik, die beseelt ist von einem Semiseria-Geist, also halb tragisch, halb komisch. Immer spielt das Volksleben eine Rolle und auch das amüsante Treiben, das sich von den tragischen Szenen dann absetzt. Vom eben gehörten Neoklassizismus, der eigentlich bei Wolf Ferrari ja eine Art Neo-Rokoko wäre, hat der Komponist also zu einem Flirt mit dem Verismo gefunden. Im Rosenkavalierjahr 1911 kam in Berlin der Schmuck der Madonna heraus. Diesmal taucht Wolf Ferrari ein ins neapolitanische Volksleben mit seinen Verstrickungen in die Machenschaften der Mafia. Da gibt sich ein Mädchen deshalb in Ekstase ihrem Stiefbruder hin, weil er ihr die Juwelen der Madonna zu Füßen legt, die er aus der Kirche geraubt hat. Die Tragödie endet in doppeltem Suizid. Die Musik balanciert zwischen den düsteren Begebenheiten und der pittoresken Schilderung des ausgelassenen Lebens in der Stadt. Da werden dann natürlich auch wieder Kanzonen gesungen, deren Melodien sich wiederum zwischen den Akten in den Zwischenspielen, in den Intermezzi wiederfinden. Für seine musikdramatischen Kompositionen ist Wolf Ferrari zugute gekommen, dass er, wie gesagt, ein hervorragender Zeichner gewesen ist. Das galt auch musikalisch. Er konnte mit wenigen Federstrichen, mit wenigen musikalischen Linien eine Situation knapp, klar, prägnant umschreiben. Auch dann, wenn es um ganz ernsthafte Dinge gegangen ist, und auch dann, wenn es nicht um eine Bühnenkomposition ging. Das wichtigste Chorwerk von Wolf Ferrari entstand nahezu gleichzeitig mit der ersten Erfolgsoper Cenerentola, Aschenbrödel, war 1902 vollendet und galt einer Vertonung von Texten von Dante. La Vita Nuova enthält einige der bemerkenswertesten Passagen, die Wolf Ferrari je komponiert hat. Und, wie gesagt, knapp, klar skizziert zum Beispiel den Tod der Beatrice. Schlichter, gleichzeitig eindrucksvoller geht es eigentlich nicht. Die Streicher markierten mit choralartigen Akkordketten, die sich langsam steigen und bedrohlich anwachsen, den Hintergrund der Szene. Und da hören wir nichts als ein Violinsolo, wahrscheinlich Symbol des Todesengels, der Beatrice entgegentritt und sie in eine andere Welt entführen möchte. Nach kurzem Aufbegehren fügt sich Beatrice in ihr Schicksal und es erklingt ein Chor, der scheinbar paradox große innere Erregung bei äußerlicher Ruhe vermittelt. Erfüllt, gesteigert. Das ist sozusagen ein inneres Musikdrama. Dieses wunderbare Chorwerk La Vita Nuova hat lange Zeit keine Beachtung gefunden. Das lag vermutlich daran, dass Wolf Ferrari in der Kunstbetrachtung schon seinerzeit und erst recht in der Zeit nach 1945 der Ruf des ewig Gestrigen angehaftet hat. Nur muss man bedenken, das ist Musik des Jahres 1902. Mahler hat damals gerade an seiner 5. Symphonie gearbeitet und das Adagietto, das berühmte Adagietto, das durchaus mit dem verwandt ist, was wir jetzt gerade gehört haben, das war noch gar nicht komponiert. Der Krieg hat die Verwerfungen der Kunstästhetik dann noch drastischer werden lassen. Anders als Richard Strauss hat Wolf Ferrari in der Anschauung des Publikums und der Intendanten die Überfuhr dann nicht wirklich geschafft, um gegen die Angriffe der Vordenker der Avantgarde gewappnet zu sein. Andererseits muss man sagen, Igor Strawinsky hat nach seinen revolutionären Stücken wie Petruschka und Le Sacre du Printemps zu Pulcinella gefunden, also zur Commedia dell'arte des Barock. Arnold Schönberg hat experimentiert mit der komischen Oper, allerdings mit seiner 12-Ton-Methode da eigentlich untaugliche Mittel angewandt, weshalb die Versuche eigentlich auch unbeachtet geblieben sind. Ermanno Wolf Ferrari hat die Mittel der musikalischen Komödie beherrscht. Und er fragt nun nach dem Fortschritt, der seit Schönberg und seiner Schule ja immer eingefordert wird, in einem seiner wunderbaren, klugen Aphorismen. Die Inkarnation der Schönheit, die einzelnen schönen Werke der Tonkunst, sind zahllos. Die Schönheit selbst ist eine und lebt ganz in jeder einzelnen Inkarnation. Man kann nicht den Parsifal und den Barbier summieren. Nichts fehlt dem Barbier, weil er nicht der Parsifal ist oder umgekehrt. Es kann ein Schöneres niemals geben. Schön ist selbst schon ein Superlativ. Somit hat in der Kunst, wenn diese Schönheit ist, der Begriff Fortschritt keinen wesentlichen Sinn. Wenn es so wäre, so würde man das Schöne entweder nie oder nur am Ende der Welt erreichen. Wie schon gesagt, für Ermanno Wolf Ferrari hat der Erste Weltkrieg eine tiefe Zäsur bedeutet und ihn schon in eine tiefe Krise gestürzt, nach der er eine Zeit lang so gut wie gar nicht mehr komponiert hat. Und das, was in der Zwischenkriegszeit entstanden ist, das hat in der rückblickenden Anschauung eigentlich so etwas wie Nachzüglercharakter. Die neugierigen Frauen und die vier Grobiane, die blieben im Repertoire, wie gesagt, auch nach 1945 noch eine Zeit lang. Die Novitäten wurden dann kaum beachtet. Das hat Wolf Ferrari nun wiederum eigentlich mit Richard Strauss gemein, dessen erfolgreichste Opern ja auch bis 1916 entstanden waren, bis zur Ariadne auf Naxos. In der jüngeren Vergangenheit ist zumindest eine der ernsten Opern von Wolf Ferrari, Sly, uraufgeführt in Mailand 1927, hin und wieder doch auf den Spielplänen erschienen. Und zwar deshalb, weil der Titelheld eine Tenorpartie zu singen hat, die nicht sehr, sehr hoch liegt, daher auch für Tenöre im Endstadium ihrer Karriere gut singbar ist und tatsächlich eine dankbare Rolle darstellt. José Carreras hat sie gesungen, Plácido Domingo hat sie gesungen und wir hören zum Beispiel im ersten Akt das Bärenlied, das Sly, der eine Art Mischung aus François Villon und E.T.A. Hoffmann ist, im betrunkenen Zustand singt. Der etwas verwahrloste Poet wird daraufhin von einer adeligen Gesellschaft zum Spielball einer bösen Inszenierung. Man gaukelt ihm vor, er hätte nur geträumt und sei in Wahrheit der Ehemann einer adeligen Dame, die sich dann zu allem Überfluss wirklich in Sly verliebt. Aber die Dinge nehmen eine bittere Wendung, denn im Gefängnis Wieder erwacht in der Realität, öffnet Sly sich die Pulsadern. Und als er erfährt, dass seine Geliebte ihn doch verehrt, liegt er schon in seinem Todeskampf. Alle diese Szenen hat Wolf Ferrari effektvoll komponiert und in wirklich ausdrucksstarke Opernszenen verwandelt. Hören wir mal dieses Bärenlied aus dem ersten Akt in der Interpretation durch Placido Domingo in New York.
Era innamorato, ballava per le piazze, assai svogliato. Son qui stretto in una morsa, ballo e penso sempre all'orsa, ma lo spasimo d'amore penso all'ora sa del mio cuore. Voglio al colore gli ricordava l'orsa dal suo cuore e di notte quando scuro resti piatti e dire tamburo alla gatta incolorata che non capisce la lingua dell'orso e gli alfin si spaventò se la prese e la mangiò e tornò negli occhi puro con i piatti per il tamburo. Viva l'orso filosofo amatore che divora il
Von den weniger beachteten späteren Werken Wolf Ferraris war vor allem die Märchenoper Das Himmelskleid sein Lieblingsstück. Da geht es um eine tiefsinnige Erzählung, deren Hintergrund darstellt die Tatsache, dass im Symbolgehalt des Märchens wir alle in einem Himmelskleid geboren werden. Nur verwirken wir dann unsere Chance durch Ehrgeiz, Unredlichkeit, durch Machtstreben. Die Prinzessin, die dieses Himmelskleid ursprünglich auch trägt, die verliert aufgrund ihrer Hybris am Ende des ersten Akts des Spiels ihre ganze Macht und wird in eine Eselshaut gehüllt, davongejagt. Starke Bilder, wiederum auch akustisch, von einem Opernmeister, der nicht nur die Solostimmen, sondern auch den Chor virtuos zu führen verstand. Sein Leben hat Ermanno Wolf Ferrari jeweils halb in München, halb in Venedig zugebracht. Nur in der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs hat er bei Freunden in der Schweiz Herberge gesucht und gefunden. An Opern gab es dann noch eine schalkhafte Witwe und ein dummes Mädchen, das sich aber nur dumm stellt und am Schluss als ziemlich klug herauskommt. Wie Richard Strauss hat auch er in späten Jahren Zuflucht zur Instrumentalmusik gesucht und dort eine Art Arkadien tönender Natur aufgebaut. Wie am Anfang seiner Karriere hat er auch spät noch Kammermusik geschrieben, feinsinnig, eher an Mozart als an den Spätromantikern orientiert. Und eine Hommage an seine Lieblingsstadt Venedig hat er noch in Opernform zu Papier gebracht. Das war Il Campiello, wiederum nach Goldoni und diesmal auch eigentlich ganz kammermusikalisch die Schilderung der Begebenheiten auf einem kleinen Plätzchen mitten in der Lagunenstadt. Da werden menschliche Schicksale, aber natürlich in komödiantischer Verbrämung Realität. Am Ende seines Lebens ist der Komponist dann noch nach Venedig zurückgekehrt und man könnte, was er auf die Politik und die Zeit nach 1945 und dem Zusammenbruch gemünzt hat, eigentlich auch als Fazit seiner künstlerischen Überzeugungen betrachten. In dem Aphorismus heißt es: Hoffen wir, dass das heutige Chaos innerhalb der riesigen Weltsymphonie eine Dissonanz sei, die sich einmal lösen wird. Ein Konzert für Götter, nicht für uns, deren Leben so kurz währt, dass vielleicht erst unsere Enkel jene Auflösung erleben werden. Mitten in der Arbeit an einer Tondichtung über die Kirchen seiner Stadt Venedig ist Wolf Ferrari dann doch unerwartet plötzlich gestorben. Am 21. Jänner 1948, wenige Tage nach seinem 72. Geburtstag. Am 30. Jänner ist er auf der Insel San Michele begraben worden und am Haus in der Via Samuele, in dem er gestorben ist, nahe dem Canal Grande, da prangt jetzt eine Tafel, auf der geschrieben steht: Als müder Pilger zurückgekehrt in sein Venedig, der Muse seiner Musik, ging er aus diesem Haus in die Ewigkeit. Der Campiello war schon 1935 entstanden und er ist schon durchflutet von melancholisch-resignativer Schönheit, aber jedenfalls von Schönheit, womit wir mit dem Ritornello aus dieser Oper den Schlusspunkt setzen wollen.
Thank you.
mit dem Ritornello aus der Oper Il Campiello, das Plätzchen von Ermanno Wolf Ferrari, ist unsere kleine Hommage an diesen Komponisten zu Ende gegangen. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.